ARD Themenwoche. Wie wollen wir leben? Bleibt alles anders?
SWR 2 Forum.
Ja, und das Forum fragt in dieser Themenwoche, wie wollen wir sterben? Mein Tod gehört mir, wie weit darf Sterbehilfe gehen? Gregor Papsch sagt herzlich willkommen. Im Februar hat das Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt. Es hat entschieden, die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe darf in Deutschland nicht länger verboten werden. Geschäftsmäßig meint in diesem Fall nicht unbedingt profitorientiert, sondern allein, dass es Dritten wiederholt erlaubt ist, Menschen beim Sterben zu helfen. Also das zu tun, was Suizidhilfevereine wie Dignitas schon länger anbieten, es aber in Deutschland nicht praktizieren, weil sie sich strafbar machen würden. Das Urteil hat weitreichend Folgen, denn jetzt muss ein neues Sterbehilfegesetz her, das viele grundsätzliche Fragen beantworten muss. Was darf Sterbehilfe leisten? Kommt das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen, denn damit argumentiert das Gericht, an Grenzen? Ja, und wem gehört das Leben? Wir reden auch deshalb über das Thema Sterbehilfe, weil am Montag im Ersten ein Film läuft, in dem es genau um diese Fragen geht. Gott heißt er nach dem Theaterstück von Ferdinand von Schirach. Meine Gäste heute sind Dr. Bettina Schöne-Seifert, Professorin und Medizinethikerin an der Universität Münster. Dr. Florian Willett ist Rechtsphilosoph beim Suizidhilfeverein Dignitas und ich begrüße Professor Dr. Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands in Berlin. Herr Hardinghaus, der Film ist ein wunderbarer Einstieg in unser Gespräch. Da geht es nämlich um einen 78-jährigen Mann. Er ist geistig und körperlich völlig gesund, hat noch viele Jahre vor sich. Trotzdem möchte er sterben, weil er seit dem Tod seiner Frau lebensmüde ist. Seine Ärztin soll ihm dabei helfen und ihm ein tödliches Medikament verschreiben. Das heißt, ihm beim Suizid helfen. Frage an Sie, sollte er ein Recht haben, auf diese Weise sterben zu dürfen?
Ob er ein Recht dazu hat? Dafür gibt es verschiedene Blickwinkel, auch juristische, moralische, ethische. Jeder hat ein Recht zu sterben, dem stimme ich zu. Ich stimme allerdings nicht der Suizidbeihilfe zu, weil ich, und ich bin nebenbei auch seit 30 Jahren Palliativmediziner, es noch nicht erlebt habe, wenn jemand auf meine Station kam und um Suizidbeihilfe gebeten hat, was sehr selten vorkam, dem ich durch das Angebot einer würdevollen, hospizlichen oder palliativen Versorgung mit Schmerzfreiheit, mit menschlicher Wärme, mit Kümmern um seine soziale Situation noch bei dieser Bitte geblieben wäre.
Das heißt, Sie lehnen den assistierten Suizid im Grundsatz ab?
Jawohl.
Frau Schöne-Seifert, Sie sind Ärztin, wie Herr Hardinghaus auch Arzt ist. Ist der Wunsch des Mannes zu sterben mit Ihrem Berufsethos vereinbar? Sprich, würden Sie ihm beim Suizid assistieren, indem Sie ihm ein tödliches Medikament verschreiben?
Grundsätzlich in die Rolle einer Ärztin mich versetzen, die den nachfragenden Herrn Gärtner aus dem Stück wirklich gut kennt und mit ihm entsprechend viele persönliche Gespräche geführt hat, ja. Ich will aber gleich auf Ihre Frage korrigierend antworten. Ich bin nicht mehr Ärztin. Ich bin von meinem beruflichen Hintergrund her Philosophin und Medizinerin, das ist richtig, aber ich habe vor vielen, vielen Jahren den Arztberuf, also das Medizinpraktizieren, an den Nagel gehängt.
In unseren Augen ist das Beispiel im Film ja ein Extremfall. Bei der Diskussion um die Sterbehilfe geht es in der Regel um alte, um leidende, todkranke Menschen, nicht um gesunde. Frau Schöne-Seifert, wie nah an der Realität ist dieser Fall Ihrer Meinung nach?
Ich denke, es ist mit Absicht ein Extremfall, der da gewählt worden ist in dem Stück, um zugleich mit diesem Extremfall all die aus vieler Menschenperspektive einfacheren Fälle von Suizidhilfegesuchen zu diskutieren. Und deswegen ist in diesem Theaterstück ja auch die gesamte Palette der Argumente in der Suizidhilfedebatte aufgerollt worden. Ich möchte auch gerne gleich, ein bisschen oberlehrerhaft, aber gleich darum bitten, dass wir wirklich zwischen dem allgemeinen Begriff Sterbehilfe, unter den ja auch andere Varianten fallen, sterben lassen und indirekte Sterbehilfe und so weiter, dass wir wirklich von Suizidhilfe reden, weil das ja wirklich das spezielle Problem dieses Stücks ist.
Und auch nicht die aktive Sterbehilfe, da stimme ich hinzu.
Und wir reden zugespitzt über Suizid, also sich selbst töten mit Unterstützung.
Ich möchte gern Herrn Willett noch kurz zu Wort kommen lassen, danach können wir wirklich die Begriffe mal ganz kurz sortieren. Frau Schöne-Seifert hat es eben schon gesagt, im Film wird der Sterbewunsch des Mannes, Herr Gärtner ist es in dem Film, vor einem fiktiven Ethikrat diskutiert. Nach der Ausstrahlung dann am Montag sollen die Zuschauer abstimmen, wie sie in der Frage urteilen würden. Herr Willett, der Mann im Film beruft sich auf sein Recht zur Selbstbestimmung, das auch für den eigenen Tod gelte. Würden Sie also Dignitas ihm beim Suizid assistieren?
Ja, Herr Papst, so allgemein, wie Sie mir die Frage stellen, würde ich sie auch gerne beantworten. Das ist sehr schwierig, denn wir haben für das Recht des Herrn Gärtners natürlich gekämpft, indem wir einer der Beschwerdeführer vom Bundesverfassungsgericht gewesen sind. Das heißt, genau die Ausgangsposition, die der Herr Gärtner jetzt vorfindet, ist das, was wir allgemein herstellen wollten. Allerdings ist dann die Konsequenzen für die Praxis sehen natürlich noch mal ein bisschen anders aus. Ob wir dem Herrn Gärtner jetzt helfen könnten, ist nochmal eine zweite Frage. Ohne Ärzte beispielsweise können wir es gar nicht. Das heißt, wir könnten uns eigentlich auch den Luxus erlauben, wenn Sie uns solche moralischen Fragen natürlich auch stellen, einfach immer wieder auf die Ärzte zu verweisen und sagen, na, letztlich muss der Arzt das rezeptieren. In der Tat geht es nicht ohne einen Arzt, zu dem stellen wir natürlich den Kontakt her. Und im Wesentlichen kommuniziert natürlich der Arzt sehr viel dann mit unserem Mitglied, mit seinem Patient. Und der Arzt trifft Entscheidungen, die wir nicht beeinflussen können. Wenn der Arzt auch einem Herrn Gärtner helfen würde oder wenn wir tatsächlich solche Fälle wie den Herrn Gärtner in größerer Zahl in Zukunft erleben würden, dann haben wir immer noch die Situation, dass auch unsere Freitodbegleiter natürlich nicht einfach gesagt bekommen, hör mal, du musst da jemanden begleiten, sondern jeder einzelne Freitodbegleiter schaut sich einen Fall an, lässt den auf sich wirken und es kommt vor, dass ein Freitodbegleiter sagt, nein, das geht mir zu nahe, das ist für mich zu erschütternd oder das greift mich zu stark an. Das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Das heißt, wir müssten auch immer in jedem einzelnen Fall sehen, ob die Freitodbegleiter das könnten. Wir können also nichts versprechen, wir könnten also auch dem Herrn Gärtner keine Versprechungen machen.
Hm. Also Montagabend, 20.15 Uhr im ersten Gott von Ferdinand von Schirach. Vielleicht belassen wir es an dieser Stelle mit dem Film und reden über die Realität in Deutschland. Da ist der assistierte Suizid seit 2015 in Deutschland verboten. Jetzt soll er nach dem Willen des Bundesverfassungsgerichts wieder erlaubt werden. So, Frau Schöne-Seifert, Sie haben es eben angesprochen, da geistern jetzt viele Begriffe herum, die nicht alle dasselbe meinen, nicht? Also aktive Sterbehilfe, Beihilfe oder assistierter Suizid, Behandlungsabbruch und so weiter. Worum geht es genau in dem Urteil des BVG und was heißt das für die Zukunft der Sterbehilfe?
Also die Frage geht an mich, das ist vielleicht in zwei Sätzen machbar. Die Form von Sterbehilfe, die im sozusagen herkömmlichen Jargon passive Sterbehilfe heißt, also das Verzichten auf jede Form von lebensverlängernder Maßnahme, ist Alltag auf unseren Stationen, Intensivstationen, Palliativstationen und ist längst etwas, was von der weit geteilten Medizinethik respektiert wird als ein legitimes Anrecht des Patienten. Er darf ein Vetorecht einlegen, wenn er urteilsfähig ist, gegen jede Form der Lebensverlängerung. Darüber müssen wir in der Sache, um der Sache selbst willen, glaube ich, keine ethische Diskussion mehr führen. Dann gibt es die sogenannte indirekte Sterbehilfe nach volkstümlicher älterer Terminologie. Das ist die Todesbeschleunigung durch eine medizinisch angezeigte Behandlung am Lebensende, etwa gegen Schmerzen, gegen Aufregung und so weiter, ist in der Praxis, Herr Hardinghaus wird das bestätigen können, in der Praxis nur noch selten wohl und immer seltener realisiert, aber rechtlich und ethisch vollkommen akzeptiert, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, jemanden palliativmedizinisch zu behandeln, als um den Preis, dass er einige Stunden oder Tage früher sterben könnte, ist das zulässig. Die aktive Sterbehilfe heißt, ein Dritter tötet auf Verlangen. Und das, worüber wir jetzt reden, Form 4, ist, man tötet sich selber. In der Regel wollen Patienten das durch ein Sterbemedikament tun und dazu brauchen sie jemanden, der ihnen das gibt.
Das heißt, der Unterschied zwischen dem assistierten Suizid und der aktiven Sterbehilfe besteht im Wesentlichen darin, dass im einen Fall beispielsweise ein Arzt ein Medikament nur verschreibt und im anderen, eben bei der aktiven Sterbehilfe, es auch selbst verabreicht. Herr Hardinghaus, wir sind jetzt gerade in so einer Art Schwebezustand zwischen Urteil und ausstehender Gesetzgebung. Sie haben nach der Entscheidung vom Februar mehrfach vor einem gesellschaftlichen Dammbruch und sogar vor Missbrauch gewarnt. Was befürchten Sie?
Ich bin damals sachverständiger Gutachter auch gewesen in dem Prozess im Februar und habe mir auch genau angehört, was das Gericht gesagt hat und habe mir auch angehört, dass das Gericht empfohlen hat, daran zu denken, dass gefahrträchtige Entwicklungen durch jetzt neue Bestimmungen, gesetzliche Bestimmungen in den Blick genommen werden. Und gefahrträchtig ist für mich die merkantile Situation, die da für mich entsteht, dass jemand oder vielleicht auch Suizidhilfevereine, Herr Willett wird das näher sagen können, dafür Geld nimmt. Das ist für mich persönlich ein moralischer Aspekt, den ich ablehnen würde. Viel größer aber noch halte ich die gesellschaftlichen Gefahren, die dadurch entstehen. Vor allen Dingen, dass ein Suizid so etwas wie etwas Normales im Leben auftaucht. Insbesondere dann, wenn es sich nicht um Patienten handelt, die ich normalerweise behandle, also schwerstkrank und sterben als Palliativmediziner oder auch die wir von unserem Verband betreuen, sondern völlig gesunde. Zu jedem Lebensalter. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Druck entsteht auf Angehörige, sich doch aus dem Leben zu scheiden und dass Betroffene am Schluss selbst ihren Angehörigen gar nicht mehr zur Last fallen wollen, wenn diese Liberalisierung, die dadurch tatsächlich zu einem Dammbruch führen kann, größere Ausmaße annimmt. Davor fürchte ich mich.
Da werden wir wahrscheinlich nachher noch genauer drauf zu sprechen kommen, weil ja jetzt viele Aspekte schon angesprochen waren. Aber zuerst mal möchte ich an Herrn Willett die Frage weitergeben. Sind Sie profitorientiert? Was kostet bei Ihnen das Sterben?
Natürlich basiert die Arbeit des Vereines auf einem Mitgliedsbeitrag, der zu entrichten ist. Ohne diesen Mitgliedsbeitrag für Vereinsmitglieder wäre auch die juristische Arbeit nicht möglich, wäre vielleicht so ein Bundesverfassungsgerichtsurteil nicht möglich gewesen, wäre es eben auch nicht möglich, dass ich jetzt hier mit Ihnen spreche, anstatt eben anderweitig Arbeit nachzugehen. Wenn es tatsächlich dann zu einem Gesuch eines Mitglieds kommt, dann stellt Dignitas dort die Vermittlung zu dem Arzt her und diverse weitere Dinge, mit denen Dignitas dem Mitglied hilft. Wenn wir tatsächlich jetzt über Kosten sprechen, dann ist der Hauptkostenfaktor aber an und für sich sind die Kosten, die bei dem Arzt entstehen. Und da macht Dignitas keinem Arzt irgendwelche Vorschriften. Das sind Dinge, die werden zwischen Mitglied bzw. Patient und Arzt geklärt. Da mischen wir uns nicht ein. Die Auslagen, die unsere Freitodbegleiter natürlich dann haben, die müssen beglichen werden. Aber wir reden hier eigentlich nicht über Beträge, die wahrscheinlich große ethisch-moralische Zahnschmerzen verursachen können. Also das kann ich mir nicht ernsthaft vorstellen. Also ich halte auch nichts davon, dass jetzt junge Medizinstudenten, bevor sie ihr Studium ergreifen, einen Eid darauf leisten müssen, dass sie ihr Leben lang kostenlos Menschen helfen. Auch Mediziner, selbst wenn es an die Grenzen wirklich der emotionalen Belastbarkeit und Grenzfragen der Ethiken geben. Auch Mediziner werden immer noch bezahlt für ihre Tätigkeit. Also, dass Menschen bezahlt werden, auch wenn sie Hilfe leisten, das halte ich grundsätzlich nicht für unredlich.
Ich habe ja damals auch gehört im Februar, dass wenn es eine sofortige Hilfe vonstatten gehen soll, glaube ich, 7.000 Euro kosten soll. Das finde ich schon eine stolze Summe. Ansonsten, das stimmt, da stimme ich Herrn Wille zu, kann man durch Mitgliedsbeiträge über längere Zeit das auch vorbereiten und braucht dann nicht so große Einzelbeträge zu bezahlen. Das scheint also sehr unterschiedlich gehandhabt zu werden.
Mhm. Herr Wille, ganz also kurz nachgefragt. Darf ich kurz nachfragen?
Herr Kusch angeht natürlich.
Ja, nicht Herrn Kusch, vielleicht Ihre eigenen Aktivitäten als Dignitas. Genau. Sie haben ja angekündigt, wieder in Deutschland tätig zu werden. Bisher arbeiten Sie von der Schweiz aus. Wie sehen da Ihre Pläne aus? Oder ich frage mal ein bisschen flapsig, wie viele Anrufe haben Sie seit Februar aus Deutschland bekommen?
Nö, Dignitas Deutschland ist ein eigenständiger Verein, der im Jahr 2005, glaube ich, Ende September gegründet wurde und sich lediglich auf die allgemeine philosophische, ethisch-moralische Grundsätze des Schweizer Vereins verpflichtet hat. Aber der deutsche Verein macht das Ganze eigenständig in Hannover, mit einem Büro in Hannover. Ja. Sie fragen nach der Anzahl der Anrufe. Also die Anzahl der Anrufe ist nicht sofort nach dem Urteil in dramatische Höhen geschossen, weil die Menschen dann tatsächlich Anfang März mit Covid wirklich auch andere Sorgen hatten. Aber wir haben tatsächlich festgestellt, dass jetzt im Sommer die Menschen unseren Rat und Gespräch zu uns suchen. Aber die Anzahl der Telefonate haben wir nicht gezählt. Mhm. Natürlich hat der Deutsche Verein bis zu Ende Februar keinen einzigen Freitod begleitet. Aber die, so gesehen kann die Anzahl der Freitodbegleitungen natürlich nur zunehmen. Und die nimmt natürlich jetzt ein bisschen zu. Ne?
Frau Schöne-Seifert, wurde.
Herr Papsch, ich würde gerne, bevor wir in solche wichtigen Detailfragen eintreten, gerne noch etwas Grundsätzliches klären. Sie haben in Ihren Anfangsfragen von dem Schwebezustand geredet, in dem wir jetzt uns befinden nach dem genannten Bundesverfassungsgerichtsurteil. Nun müssen wir uns einfach nochmal und unseren Hörern vielleicht auch nochmal klar machen, dass der Zustand, den wir jetzt durch das Bundesverfassungsgericht in strafrechtlicher Hinsicht haben, derjenige ist, der für 150 Jahre, nämlich von 1871 bis 2015 gegolten hat. Also wir sind jetzt nicht plötzlich in einem rechtsfreien Raum, der uns ängstlich und bedenklich machen muss, sondern wir haben mit Hilfe von Karlsruhe den Zustand ex ante wiederhergestellt, strafrechtlich gesehen. Nicht? Es gab ja keine Kriminalisierung von Suizid und Suizidhilfe, außer wenn sie nicht frei verantwortlich gewesen wäre, also ein sozusagen angestifteter Suizid oder ein in Kauf genommener bei jemandem, der aus pathologischen Gründen und so weiter. Aber der frei verantwortliche Suizid war die ganze Zeit straflos. Und das hat sich kurz für 5 Jahre geändert und ist wieder zurückgepfiffen worden. Was das Bundesverfassungsgerichtsurteil allerdings geändert hat gegenüber dem Status quo ante, ist, dass es dezidiert gesagt hat, dass das Verbot der vieler Landesärztekammern, der Mehrheit der Landesärztekammern, gegenüber ihren Ärzten ärztliche Suizidhilfe zu leisten, dass auch das verfassungswidrig ist. Das hat sich geändert und insofern muss jetzt irgendwas an der Stelle passieren. Die Landesärztekammern müssen ihre Berufsordnungen revidieren. Und wir sind, was die Missbrauchsabwehr, von der so viel jetzt geredet wird, was die betrifft, sind wir ja schon seit Jahren hellhöriger geworden. Darüber werden wir nachher sicher auch noch reden, woran es eigentlich liegt, dass mehr Menschen heute Suizidwünsche äußern, dass das nicht nur absolute Einzelfälle, sondern doch ein paar mehr geworden sind. Und letzter Punkt zu der Frage von Herrn Hardinghaus, ob da jetzt ganz viele Anrufe bei Dignitas eingegangen sind. Nun ja, vielleicht erinnern Sie sich dran, dass das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig im Jahr 2017 ein Urteil erlassen hat, dem zufolge es den einzelnen sterbewilligen Bürgern in Extremfällen gestattet sei, direkt bei einer Behörde, der obersten Bundesbehörde, ein solches Medikament zu erhalten. Und da sind seither 169, das ist die letzte Zahl, die ich kenne, Anträge eingegangen. Und unsere letzten beiden, der amtierende und der vorige Bundesgesundheitsminister, haben dieses Urteil sozusagen erstmal faktisch kassiert, indem sie das Amt angewiesen haben, darauf nicht positiv zu reagieren.
Herr Hardinghaus, möchten Sie direkt antworten?
Ja, das mit den Landesärztekammern stimmt. 11 von allen Landesärztekammern haben das in der Berufsordnung drin. Allerdings ist noch kein Fall bekannt geworden, dass wirklich jemand dafür belangt wäre. Was mir noch wichtiger scheint, ich sehe es und viele Kollegen auch, nicht als ärztliche Aufgabe an, Suizidbeihilfe zu leisten. Das ist sicher auch noch umstritten. Es gehört nicht bisher zumindest zu unseren typischen oder berufsethischen Haltungen, Leben zu nehmen, sondern vielleicht im Sterben zu begleiten, aber nicht weiterzugehen. Das müsste man noch diskutieren, ob es wirklich eine ärztliche Aufgabe ist. Natürlich, aufgrund der Rechtslage muss die Bundesärztekammer dafür sorgen, dass auch ihre Landesärztekammern hier andere Empfehlungen geben. Aber ob es vielleicht eine Sollbestimmung bleibt, der Arzt oder die Ärztin soll keine Suizidbeihilfe leisten, das kann durchaus sein, dass das noch in der Berufsordnung stehen bleiben wird. Also da ist das letzte Wort noch nicht drüber gesprochen. Ohnehin, das sollten wir auch nochmal unseren Hörern sagen, hat das Bundesverfassungsgericht auch gesagt und das ist ein minimaler Trost. Niemand kann zur Suizidhilfe verpflichtet werden. Das sei auch nochmal dahingestellt.
Aber das ist doch außerordentlich wichtig. Nicht? Ja. Beide Seiten frei verantwortlich. Also es ist jedenfalls nicht minimal in seinem Ausschlag.
Herr Hardinghaus, Sie haben im Februar sinngemäß gesagt, das Urteil sei in der Hinsicht fatal, weil das Gericht sagt, das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen ist im Zweifel höher zu bewerten als andere Erwägungen, religiöse, medizinische, politische. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das BVG ja ausdrücklich sagt, man muss nicht schwer krank sein, um Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu dürfen. Wir hatten vorhin den Film, ich will ein anderes Beispiel nennen. Ein 20-Jähriger hat Liebeskummer, er wird vielleicht bei der Arbeit gemobbt und verliert seinen Job. Dieser Mann sagt jetzt, ich will sterben, ich sehe in meinem Leben keinen Sinn mehr und er wendet sich an einen Suizidhilfeverein. Wäre dieser Fall durch das BVG-Urteil gedeckt, Herr Hardinghaus?
Es gibt ja noch viele andere Voraussetzungen, die gegeben sein müssten und die dann auch in diesem Fall vielleicht demnächst durch ein oder zwei Gutachter oder durch ein Gremium überprüft werden. Ist er wirklich frei verantwortlich? Das heißt, ist er über alles informiert, was er an Möglichkeiten hat? Ist er gesund? Ist er zumindest nicht psychisch krank? Das können wir jetzt, auch diesen Fall, den Sie beschreiben, ja so gar nicht beurteilen. Und immerhin sind nur 10% aller Suizide wirklich frei verantwortlich. Also von Dauer und Fest und die Voraussetzungen, die ich eben nannte, da spielen noch ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Das BVG würde letztendlich, jawohl, wenn alle diese Voraussetzungen gegeben sind, das für zulässig halten. So habe ich das leider empfunden.
Aber nur nochmal, um das klarzustellen, wir reden nur von diesen weniger als 10%. Die anderen stehen überhaupt gar nicht zur Debatte. Nicht? Das muss klar sein. Und ob jemand, der mit 20 einen Wärter Suizid begehen möchte, ob der tatsächlich in die Rubrik wohl überlegt, lang anhaltend, stabil, gut begründet und so weiter und urteilsfähig fällt, das wage ich zu bezweifeln. Niemand kennt solche Fälle im Übrigen, wo jemand in einer solchen Krise dann andere um Hilfe bittet. Dass es da entsetzliche Spontanaktionen gibt und jemand von der Brücke springt oder sich erschießt, das ist traurig genug, das ist eine andere Sache, aber das würde man vielleicht ja auch verhindern können, wenn man eben Ansprechpartner dafür bekommt.
Das BVG hat den rechtlichen Rahmen für eine neue Gesetzgebung vorgegeben. Es bleiben viele ethische, gesellschaftliche Fragen. Wem gehört das Leben? Gehört zum Leben auch das Leiden? Hat die Selbstbestimmung Grenzen? Wie sollen wir in Zukunft mit solchen Fragen umgehen? Im Grunde genommen sagt ja das Gericht, wenn ich es richtig verstehe, das darf und muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden. Das wird eine der wichtigen und zentralen Fragen für die Zukunft. Sind wir in jeder Lebenssituation in der Situation, dass wir entscheiden können, ich will sterben oder nicht? Herr Willett, Beispiel Dignitas. Wann nehmen Sie einem Menschen wirklich ab, dass er sterben will? Also wie können Sie beispielsweise ausschließen, dass er familiärer oder gesellschaftlicher Druck im Spiel ist, sprich Beeinflussung durch Dritte?
Herr Papsch, ich darf Ihnen sagen, dass mit dieser Beeinflussung durch Dritte, das ist etwas, was auch die Ärzte meistens sehr eindringlich nochmal thematisieren mit ihren Patienten, die also unsere Mitglieder, für die Ärzte dann die Patienten. Und solange sich ein Arzt nicht davon eine höchstpersönliche Meinung gebildet hat, würde auch kein Arzt seinerseits ein Medikament rezeptieren. Was wir tatsächlich machen in der Erörterung des Falles mit den Patienten bzw. unseren Mitgliedern ist, wir lassen uns einen Lebenslauf des Mitglieds zeigen. Wir bitten auch die Mitglieder ausführlich, uns einen kleinen Bericht ihrer Biografie zu schreiben. Das heißt, ihre Entwicklung, auch ihres Meinungsurteilsbildungsprozesses uns so tief wie möglich da hineinblicken lassen. Und natürlich gibt ihnen das einen gewissen Aufschluss darüber, ob das jetzt aus der höchstpersönlichen Feder stammt oder ob da irgendein Druck von außen ausgeübt werden könnte. Aber ich darf Ihnen sagen, die Menschen, die bei uns anrufen, die haben sehr häufig das Problem, dass sie eben gerade mit den engsten Familienmitgliedern nicht über das Thema sprechen können. Sie wissen, sie würden auf Ablehnung stoßen. Sie wissen, sie würden teilweise auf Empörung stoßen. Ja, wie kannst du nur auf sowas kommen? Ja, was sollen denn die Leute denken? Was soll der Pfarrer denken? Und hast du mal an die Kinder gedacht, etc.? Das heißt, der Druck auf die Menschen, die mit uns in Kontakt treten, ist genau der entgegengesetzte. Natürlich mag da auch Liebe dahinter stecken, wenn Angehörige versuchen, den Mitgliedern das ja weniger schmackhaft zu machen. Aber der Druck ist tatsächlich, der herrscht in die andere Richtung. Man versucht es eigentlich eher, den Menschen auszureden und dann entsteht ein Tabu. Und ein Tabu ist immer ganz entsetzlich, weil da werden Menschen mit sich alleine gelassen und da entsteht sehr viel stilles Leid. Und für dieses stille Leid sind dann die Gespräche mit uns eben oftmals ein Ventil, was dann schon für sehr viel Erleichterung sorgt bei den Mitgliedern.
Herr Hardinghaus, sehen Sie das auch so? Der Druck steigt, wenn Menschen sich gerade nicht an Suizidhilfevereine wenden können?
Ich sehe es nach wie vor immer noch umgekehrt. Ich will dafür nochmal eine Studie der Universität Utrecht zitieren. Die kennen die Kollegen am Telefon sicher. Dort hat man die Menschen befragt, über 55 Jahre, die einen Todeswunsch ohne ernsthafte Erkrankung hatten. Davon wurden bei 56% Einsamkeit angegeben. Ein wichtiger sozialer Aspekt. Dann das Gefühl, anderen eine Last zu sein, also von sich aus, 42%. Und dann 36% spielte noch Geldmangel eine Rolle. ich sehe nach wie vor die große Gefahr, dass eben auf Angehörige Druck ausgeübt wird.
Ich glaube, dieses Argument von dem Angehörigen, den man nicht zur Last fallen möchte, das sollten wir gleich gesondert nochmal diskutieren. Aber mir scheint es wichtig, dass wir in dieser Debatte doch erstmal von den Fällen ausgehen, die es ja nun unbestreitbar gibt, in denen man ohne religiöse und weltanschauliche gegenteilige Bindungen doch mal vom Nutzungsdruck abgesehen sagen würde, das ist verständlich. Und das sind immerhin doch in den Ländern, in denen Suizidhilfe erlaubt ist, Oregon, die Schweiz, die Niederlande, Kalifornien und so weiter, gibt es ja auch eine ganze Reihe von Daten. Es sind weit über 90% mit schwersten Erkrankungen, onkologischen und neurologischen degenerativen Erkrankungen, die diese Bitten äußern. Und es sind wenige Prozent, die im Vorfeld einer sich entwickelnden Schwerstdemenz dem Ende zuvorkommen wollen. Und es sind wenige, aber vermutlich zunehmend viele, die hochaltrig, hinfällig und gebrechlich sind und deswegen sterben und Suizidhilfe haben wollen. Für alle diese Patienten finden wir es völlig in Ordnung inzwischen, dass sie bei jeder neu hinzukommenden Erkrankung, die man behandeln könnte, auf diese Behandlung verzichten, um auf diese Weise sterben zu können. Und die erste zentrale ethische Frage scheint mir doch die zu sein, was unterscheidet das Hand an sich legen, das nicht den natürlichen Tod sterben, so entscheidend von einem Behandlungsverzicht mit absehbarem oder sicherem Todesende? Ich würde sagen, gar nichts. Dieser natürliche Tod, den wir da immer sozusagen vor Augen gehalten haben, den man sterben soll, für den spricht außerhalb von Religion und komplizierter und nicht plausibler Metaphysik gar nichts. Warum sollen wir als Menschen leben, was wir nicht mehr leben möchten, entschieden nicht mehr leben möchten, aushalten, bis eine Krankheit kommt?
Vielleicht die Tatsache oder die Befürchtung vieler, dass das Angebot die Nachfrage schafft. Also je niedriger die Hürden für den assistierten Suizid, desto mehr wird in Zukunft davon Gebrauch gemacht.
Ja gut, aber dann sind wir schon beim Nutzungsdruck. Das ist die nächste Zwiebelschale. Erstmal sollten wir untereinander klären, warum eigentlich als solches im Einzelfall betrachtet der Suizid sagen ethisch problematischer ist als der Therapieverzicht.
Herr Hardinger, aus Ihrer Antwort darauf?
Nein, ich würde diesen Punkt überspringen, weil ich die gesellschaftlichen Gefahren so hoch ansehe, dass ich generell weiterhin dagegen bin und davor warne. Sie haben von Verständnis gesprochen. Natürlich habe ich Verständnis mit Einzelnen. Ich bin ja auch kein Richter, der das auch vor Gott oder vor anderen nicht zu rechtfertigen hat oder zu verurteilen hat. Also Verständnis mit schwerem Schicksal habe ich immer. Aber denken Sie hier trotzdem nochmal wieder drauf ein, an die Demenz. Sie haben sie selbst gerade erwähnt, Frau Schöne-Seifert. Der Fall aus Niederlanden ist ja auch bekannt geworden, in dem eine Ärztin nicht verurteilt wurde, weil sie einer Patientin, dementen Patientin, ein tödliches Gift verabreicht hat, die noch leben wollte, so wird ausgesagt.
Sie wissen,
obwohl
sie
früher
sie
eben, doch, das ist bekannt. Das ist ja auch im Prozess so benannt worden. Sie hatte allerdings früher verfügt, sollte ich dement werden, dass sie dann die Sterbehilfe haben wollte.
Gut, also ganz aber kurz, um unsere Zeitpunkt, Zuhörer zu beruhigen. Das ist der Sonderfall, der in den Niederlanden erlaubt ist, nämlich die aktive Sterbehilfe in diesem Fall durch Patientenverfügung. Das steht bei uns im Augenblick gar nicht zur Debatte und wir haben vielleicht sehr gute Gründe zu sagen, das wollen wir auch nie haben. Die Diskussion, die wir jetzt haben. Niemand weiß, was unsere Kinder und Kindeskinder diskutieren werden. Aber jedenfalls ist das in unserer Diskussion jetzt doch gar keine Option per Patientenverfügung. Weder die aktive Sterbehilfe noch Verfügung per Patientenverfügung sind in dieser Debatte überhaupt tangiert. Aber der holländische Fall, nur ganz kurz, wir wollen den nicht diskutieren. Ich habe darüber auch, wie Herr Willett gewiss auch, eine Menge gelesen. Also diese Äußerung, der sogenannte natürliche Wille, dass sich sträuben dagegen, ist eine fürchterliche Vorstellung, dass diese Patientin dann nicht sterben wollte. Aber ihre eigenen Angehörigen haben gesagt, sie ist kein bisschen einwilligungsfähig und was sie unbedingt wollte, stand in der Patientenverfügung. Und die eigenen Angehörigen fanden das ja vollkommen richtig. Und nicht, weil sie loswerden wollen.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden, Herr Hardinghaus. Also Deutschland ist bei der Sterbehilfe auch aus historischen Gründen der Euthanasie durch die Nationalsozialisten zurückhaltend. In anderen Ländern ist es angesprochen worden, zumal in den Benelux-Staaten in der Schweiz geht es da deutlich liberaler zu. Wie sind da die Erfahrungen? Gibt es Zahlen, Entwicklungen, die uns in Deutschland beunruhigen müssen?
Also natürlich hat die Zahl der Fälle von aktiver Sterbehilfe in den Niederlanden zugenommen. In Oregon ist es anders. Es hat auch die Zahl der Fälle auch bei Jugendlichen und Kindern zugenommen. Es gibt nur wenige, aber immerhin ist sie in Holland erlaubt. Und das sind Entwicklungen, vor denen wir einfach warnen müssen.
Herr Papst, wenn aber ich dazu sie, wenn, was sagen dürfte, wenn Sie da jetzt von Statistiken aus den Niederlanden sprechen, es ist so, wenn Sie geringe absolute Zahlen haben, dann wird sehr oft strategisch mit relativen Zahlen argumentiert. Also wenn letzten Monat 3 Menschen etwas getan haben und diesen Monat 4 Menschen etwas getan haben, ist das eine Zunahme absolut von 1. Aber wer strategisch kommuniziert, der sagt dann, das sind 30%. Also schauen Sie sich das in den Niederlanden an. Wir sprechen da wirklich nicht über ein Phänomen, was in der Gesellschaft also fortwährend unheimlich dominant präsent wäre, sondern wir haben es hier mit ziemlich geringen absoluten Zahlen zu tun.
In den Niederlanden existieren allerdings schon sogenannte Lebensende-Kliniken. Wird es sie bald auch in Deutschland geben? Können Sie sich das vorstellen, Herr Willett?
Also ich kann mir darunter nichts vorstellen. Das ist jetzt ein Begriff, den Sie in den Raum werfen. Müssten Sie mir wirklich erklären, was Sie sich darunter vorstellen?
Das sind virtuelle Kliniken.
Frau Schöne-Seifert hat eben klar gesagt, dass wir es in den Niederlanden, dass wir dort über aktive Sterbehilfe sprechen. Das heißt, hier müssen tatsächlich Ärzte anwesend sein. Ärzte sind die handelnden Akteure. Die Juristen sprechen von Tatherrschaft und so weiter und so weiter. Bei einem assistierten Suizid in Deutschland muss kein Arzt zwingendermaßen dabei sein. Das können Menschen zu Hause in ihrem eigenen Schlafzimmer erleben. Zeichnet sich überhaupt nicht
ab. Ich finde es jedenfalls bei dem Begriff Dammbruch, der ja so schnell immer in solchen Debatten genannt wird und eine ungeheure rhetorische Wucht und ein Einschüchterungspotenzial hat, gerade für Laien, die mit diesen Zahlen und Entwicklungen nicht so vertraut sind. Ich glaube, man muss bei solchen Zukunftsbefürchtungen doch außerordentlich unterscheiden zwischen Behauptungen oder Befürchtungen darüber, dass unter akzeptierten Kriterien sowas wie ein Missbrauch entsteht und immer mehr Leute dann die Kriterien unterlaufen. Dafür gibt es, soweit ich informiert bin, aus allen Ländern, in denen es solche liberaleren Möglichkeiten gibt, keinen empirischen Anhalt. Dass der Anteil der Todesfälle in den Niederlanden, die durch aktive Sterbehilfe oder Suizidhilfe, die Option gibt es ja in den Niederlanden beide, und die allermeisten Niederländer wählen den assistierten Suizid, aus Gründen, die wir jetzt, glaube ich, gar nicht bereden müssen. Aber das sind ja trotzdem aussagekräftige Zahlen. Und da ist der Anteil der aktiv aus dem Leben getretenen Patienten an allen Todesfällen von ungefähr 2% auf jetzt 4,3% gestiegen, gerade wieder leicht gesunken gegenüber dem vorvorigen Jahr. Das sind keine dramatischen Zahlenentwicklungen, wenn man sich klar macht, dass das ja auch so etwas wie eine soziale Entwicklung dahinter steht. Die Kritiker würden sagen, da wird es eben entsetzlicherweise zur Normalität. Die andere Seite, meine Perspektive, würde sagen, es ist gesellschaftlich akzeptiert inzwischen. Und wenn man das, da gibt es ja große Studien, Ärzte und Angehörige und Kirchenleute fragt nach ihren Erfahrungen im Rückblick mit Sterbehilfe in den Niederlanden, dann ist das der wirklich absolut größte Teil vollkommen einverstanden mit dieser Politik.
Sie hören das SWR2-Forum Mein Tod gehört mir. Wie weit darf Sterbehilfe gehen? Mit der Medizinethikerin Bettina Schöne-Seifert, Florian Willett vom Suizidhilfeverein Dignitas und dem Palliativmediziner Winfried Hardinghaus. Herr Hardinghaus, jeder Mensch wünscht sich einen Tod in Würde, aber immer mehr Menschen sterben in unwürdigen Situationen. Schlechte Pflegesituation, zu wenig Hospizbetten, eine teure Palliativmedizin. Wie groß ist die Gefahr, dass aus dem Recht zu sterben die Pflicht zum Sterben wird, weil das Gesundheitssystem schlichtweg überfordert ist?
Also ich denke, dass wir in Deutschland relativ gut aufgestellt sind. Es hat ja auch Formen der Begleitung gegeben oder gibt es sie, die in den ambulanten Bereich hineinziehen, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung beispielsweise, weil die meisten Menschen doch zu Hause sterben möchten. Es gelingt nicht immer in einem absoluten Solitärhaushalt, das ist oft schwerlich möglich. Dann haben wir in Deutschland sicher, wir haben über 300 Palliativstationen, wir haben über 300 stationäre Hospize, eine relativ gute Versorgung, und ich würde mal behaupten, es muss nicht sein, dass jemand mit Schmerzen und unwürdig und mit Luftnot stirbt. Vielleicht noch in Randgebieten, in ländlichen Gebieten mag es etwas schwieriger sein. Wir haben viele ausgebildete Palliativmediziner, wir haben gute Pflegende, wir haben guten Sozialdienst. Und ich möchte mal behaupten, dass wir jeden Menschen schmerzfrei und symptomfrei bekommen können. Möglicherweise mit einer sogenannten palliativen Sedierung. Das geht in die Richtung der indirekten Sterbehilfe, die Frau Schöne-Seifert eben erklärte, dass man ihn vielleicht schlafen legen muss am Schluss. Aber wir können wirklich jeden würdevoll und schmerzfrei begleiten in den Tod.
Es ist interessant, dass Sie das sagen, weil viele Ihrer Kollegen sagen genau das Gegenteil. Es gibt viel zu wenig Hospizbetten in Deutschland.
Nein, stationäre Hospizbetten gibt es, das zeigen auch Untersuchungen, nicht zu wenig. Wir haben eine gute flächendeckende Versorgung. Aber auch da muss ich das kritisch beurteilen. Es werden, weil auch Gewinne erzielt werden können durch Hospize, in Ballungsgebieten vor allen Dingen auch private Anbieter auftreten, die stationäre Hospize gründen können, weil es für stationäre Hospize in Deutschland keinen, das bedauern wir, keinen Bettenplan gibt. Wie für Krankenhausbetten gibt es sie nicht für Hospizbetten. So kann jeder, der die Kriterien erfüllt, die fachlichen Kriterien, ein stationäres Hospiz eröffnen. Dem müssen die Kassen, die Kostenträger, dann folgen.
Hm. Frau Schöne-Seifert, Herr Wellet, auch gerade die Frage an Sie. Palliativmedizin ist teuer, Sterbehilfe weitaus billiger. Werden die Kosten irgendwann ausschlaggebend?
Nein, das ist ja doch Frage unserer gesellschaftlichen Weichenstellung. Und Herr Willert, Sie werden das sicher auch so sehen. Ein Riesenglück ist es, dass es Palliativmedizin gibt. Wir wären doch verrückt, wenn wir nicht als allererstes dreimal sagen würden, danke an die Palliativmedizin. Für die meisten Menschen, die in diese Situationen kommen, sie zu brauchen, ist das die richtige, würdevolle Art des Sterbens. Und um Gottes Willen, lasst uns da noch besser werden. Aber es gibt eben auch Patienten, die nicht palliativmedizinisch versorgt sterben wollen, sondern früher.
Ja, natürlich. Jeder von uns hat mal beim Zahnarzt gesessen und der ein oder andere von uns hat auch schon mal einen Schmerz am Zahn empfunden. Und die Vorstellung, dass es keine Schmerzmedikamente gäbe und man das alles ertragen müsste, die ist entsetzlich, auch für gesunde Menschen. Die brauchen da nicht viel Fantasie für, sich das vorzustellen. Und der Fortschritt der Medizin, der Fortschritt der Medizintechnik und der Pharmakologie ist ein absoluter Segen. Ja, gar keine Frage, es ist fantastisch, dass wir heute solche Technologien haben.
Gut, wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Schauen wir jetzt noch nach vorn, welche Gesetze sind jetzt möglich. Das Urteil der Richter ist da, jetzt muss die Politik für entsprechende Regelungen in der Praxis sorgen. Aufgabenstellung an die Politik ist nicht ganz leicht. Der Staat soll die Hilfe zum Suizid ermöglichen, zugleich aber Missbrauch verhindern. Wie soll das gehen? Wie muss ein Urteil in der Praxis organisiert werden? Wie beispielsweise umgehen mit den beschriebenen Einzelfällen, wird das nicht ein uferloses Regelwirrwarr? Frau Schöne-Seifert, was meinen Sie?
Naja, ich bin kein Jurist und insofern sind die Regelungsdetails und ihre rechtliche Unterfütterung nicht mein Spezialgebiet. Aber diese Doppelaufgabe, einerseits die Freiräume faktisch zu erhalten und nicht nur auf dem Papier und andererseits Missbrauch zu verhindern. Diese Doppelaufgabe ist ja nichts Neues. Die hatten wir auch schon vor dem Bundesverfassungsgerichtsurteil und auch schon vor dem Paragraphen 217, der gekippt wurde. Das haben andere Länder doch genauso. Wir müssen eben auch sehen, wie macht das Kanada? Wie macht das Kalifornien? Da gibt es ja viele Vorbilder und wir müssen das Rad ja nicht ganz neu erfinden. Also vernünftige Konsultationen, Bedenkfristen, Vier-Augen-Prinzip, all das gibt es ja bereits. Und da werden sich ganz sicher gute Regelungsvorschläge in Kürze finden. Das Entscheidende wird nur sein, dass man aufpassen muss, dass diese Hürden nicht so hoch gehängt werden, dass dann die Suizidhilfe am Ende gar nicht realisierbar ist. Also Vorschläge, dass Schwerstkranke ein Jahr warten sollen, etwa, um jetzt mal was Übertriebenes zu sagen, wären vollkommen absurd, weil keiner das mehr erleben würde. Aber da muss Sachverstand und Erfahrung und Sozialarbeit und all das zusammenarbeiten. Aber wichtiger als diese dann ganz sicher sozusagen vom Gesetzgeber befriedigend hinzukriegenden Regelungsschritte ist doch, dass wir das nicht als eine entsetzliche Bedrohung ansehen, der wir jetzt zähneknirschend entsprechen müssen, sondern als eine gesellschaftliche Aufgabe, einerseits Freiheit zu gewähren und andererseits Nutzungsdruck zu verhindern. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns stellen können und sollen und wollen.
Herr Hardinghaus, welche Forderungen haben Sie? Was muss der Gesetzgeber regeln, um den Missbrauch, den Sie befürchten, zu verhindern? Welche Ideen haben Sie da?
Ja, ich würde, erlauben Sie mir das bitte erst noch einmal sagen, bevor wir an Regulierungsmaßnahmen denken, sollten wir daran denken, dass die Bevölkerung noch besser aufgeklärt werden muss. Wir müssen der Bevölkerung noch besser erklären, welche Möglichkeiten einer anderen einer hospizlichen und palliativen Versorgung sehr hat. Wir haben vom Deutschen Hospiz- und Palliativverband vor 2 Jahren eine Umfrage gehabt in Deutschland, wonach nur 18% der Bevölkerung weiß, dass die stationäre Hospizversorgung für sie kostenlos ist. Ein kleines Beispiel. Also die Information muss verbessert werden. Sicher müssen wir die Pflegesituation verbessern. Wir haben von unserem Verband so ein 8-Punkt-Programm mal aufgestellt. Die Suizidprävention, das wurde angesprochen. Vulnerable Gruppen müssen mehr geschützt werden. Also gibt es noch ein ganzes Paket von Maßnahmen und das wollen wir auch fördern und bearbeiten, die da vorgestellt werden sollten für die gesetzlichen Regelungen an sich. Und Sie haben da nach Vorschlägen gefragt, hat Frau Schöne-Seifer hat einiges schon genannt. Für mich ist die Freiverantwortlichkeit immer noch mit an erster Stelle, dass die bestehen muss, dass wirklich das dauerhaft ist, dass es fest ist, dass es gute Informationen vorausgegangen sind, dass keine kognitiven Einschränkungen bei Patienten vorliegen. Das ist für mich ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt.
Bei jedem Behandlungsverzicht ist das natürlich auch erforderlich, nicht? Dass die Patienten ganz sicher freiverantwortlich entscheiden. Und das kann im Einzelfall gewiss ganz schwierig sein und dann muss man vermutlich auch noch psychiatrische Hilfe in solchen schwierigen Fällen hinzuziehen. Aber dagegen spricht ja gar nichts.
Ich rate jedem, der Interesse an dieser Materie hat, die Begründung des Bundesverfassungsgerichts mal selbst zu lesen. Die Juristen haben an keiner Stelle dem Gesetzgeber irgendeinen Auftrag erteilt und ihn auf irgendetwas konkret verpflichtet. Es waren lediglich eine Handvoll schwache Anheimstellungen, die man regulieren könnte. Aber von irgendeiner Regulierungspflicht oder irgendetwas, was wirklich jetzt brennt oder sowas, kann überhaupt nicht die Rede sein. Das heißt, wir haben jetzt gegenwärtig eine sehr offene Situation, eine sehr liberale Situation. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt gerade zur Zeit also unglaubliche Verbrechen stattfinden, sondern es gibt geltendes Strafrecht. Wer Menschen in irgendeiner Art und Weise nötigt, zu irgendwas drängt, wer selbstsüchtige Motive hat und so weiter, für den haben wir das Strafrecht. Das muss nur verfolgt und angewendet werden. Und selbstverständlich, wer im Umgang mit vulnerablen Personen in irgendeiner Form Druck ausübt, der sollte die Macht des Gesetzes natürlich zu spüren bekommen. Das ist gar keine Frage. Also, dass wir jetzt hier zur Zeit gerade in Anarchie leben würden, das ist überhaupt nicht zu sehen. Das, was an Regulierungsvorschlägen kommt, sind unheimliche Hemmschwellen teilweise für Menschen, die diesen Weg beschreiten wollen. Sie haben das Gefühl, sie müssen sich rechtfertigen. Sie haben das Gefühl, sie müssen da Bittsteller sein. Und mit jeder einzelnen Regulierung, die wir dort in diesen Prozess einbauen, steigt die Zahl der Menschen, die von vornherein sagen, nö, also ich werde nicht mit irgendjemand quatschen und dem meine Motive erzählen, sondern ich beschreite meinen eigenen Weg. Und dann gleiten solche Menschen in das freie Suizidgeschehen ab und da passieren ganz entsetzliche Dinge. Und wenn wir wirklich mal die Größenordnungen der Phänomene miteinander vergleichen, wir haben zwischen 10 und 50 Mal, je nach Wissenschaftler, den sie befragen, Suizidversuche in Eigenregie gegenüber den tatsächlichen vollendeten Suiziden. Und was dort bei rauskommt an entsetzlichem Elend, das ist schrecklich. Und jedem Arzt, der hier sich einschalten möchte und sagen möchte, Moment, ich muss aber auch noch gehört werden und Pflichtberatung hier und da und dort, dem möchte ich sagen, also es werden mit jeder einzelnen Hürde eben Menschen sich gar nicht erst den Ärzten zuwenden. Deswegen müssen wir hier mit der Regulierung wirklich sehr, sehr vorsichtig sein.
Mhm. Viel wird daran hängen, wie die Rolle der Ärzte künftig definiert werden soll. Und das ist vielleicht die Schlussfrage hier in der Sendung. Die Bundes Ärztekammer untersagt bislang den Ärzten die Beihilfe zum Suizid. Einige Landeskammern drohen mit dem Entzug der Approbation. Wird es dabei bleiben? Vielleicht die Frage in die Runde. Was erwarten Sie, Frau Schöne-Seifert?
Ja, es kann dabei nicht bleiben, weil das gegen die Verfassung verstößt nach Bundesverfassungsgerichtsurteil. Also das Berufsrecht muss angepasst werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass automatisch Ärzte es ethisch in Ordnung finden, Suizidhilfe in Einzelfällen zu leisten. Aber wir wissen aus älteren Befragungen, dass eben doch mindestens 30%, vermutlich mehr, unserer praktizierenden Ärzte in Deutschland in Extremfällen bereit wären, ihren Patienten solche Hilfe zu leisten. Also sobald diese berufsrechtlichen Hürden wegfallen und die ethische Tabuisierung, die in weiten Teilen im Berufsstand erfolgt, wenn die wegfällt, dann wird sich die Praxis vermutlich so einpendeln, dass suizidwillige Patienten ihre Ärzte fragen können und dann auch dort Hilfe finden und wahrscheinlich Sterbehilfeorganisationen weiter überflüssig werden.
Herr Willett, sind Ärzte in Zukunft für den assistierten Suizid überhaupt notwendig?
Das ist eine sehr interessante Frage. Schauen Sie, wenn ich einen Mantel reparieren muss, dann bringe ich den zum Schneider, aber wenn ich den Mantel nicht mehr brauche, dann bringe ich ihn zum Altkleidercontainer. Die Frage ist tatsächlich hier, ob die Ärzte in dem Moment, wo der Körper eigentlich verlassen werden möchte, ob die Ärzte dann wirklich hier noch als Gesundheitsreparateure gebraucht werden. Das kann man diskutieren, ob die Ärzte vielleicht hier komplett aus der Verantwortung genommen werden sollten, aber ich glaube, da haben viele Ärzte was dagegen, das muss man auch sehr sensibel diskutieren.
Mhm. Herr Hardinghaus, Schlussfrage an Sie. Ärzte sollen helfen, Leben zu retten, nicht zu beenden, ist dann diesem Grundsatz zu rütteln?
Nein, den Grundsatz halte ich weiterhin für zutreffend. Die Bundesärztekammer wird eine Kompromissformel finden. Sie wird hoffentlich bei der Soll-Empfehlung Soll nicht Suizidhilfe bleiben. Das Leben mit zu beenden, im Sinne von begleiten, ist eine schöne ärztliche Aufgabe, die wir uns erhalten sollten.
Mhm. Mein Tod gehört mir, wie weit darf Sterbehilfe gehen? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Bettina Schöne-Seifert, Medizinethikerin an der Universität Münster, Winfried Hardinghaus, Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und Palliativverbands in Berlin und Florian Willett vom Suizidhilfeverein Dignitas in Deutschland. Herzlichen Dank an Sie alle und Ihnen fürs Zuhören. Und ja, schauen Sie rein am Montagabend im ersten der Film Gott von Ferdinand von Schirach mit anschließender Abstimmung. Wie würden Sie entscheiden? Und vielleicht hat Ihnen diese Diskussion heute schon dabei etwas geholfen. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Gregor Papsch.